Willkommen zum SaaS Pioneers Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Storck und Sergio Morazan.
Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute wieder einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community hier. Dr. Elena Magic ist die Gründerin von Inhaber, einem spannenden SaaS-Tool, welches die Prozesse im Vertragsmanagement digitalisiert und optimiert. Heute besprechen wir die verschiedenen Features, den Gründungsweg und die zukünftigen Herausforderungen von Elena. Und hallo Elena, ich freue mich heute mit dir sprechen zu können. Vielen Dank, dass du unser Podcast-Gast bist und schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Sergio, vielen lieben Dank und ich bin auch gespannt auf das heutige Gespräch.
Super Elena, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, wie sieht's aus mit Familie, wer bist du, zeig uns ein bisschen was von dir.
Ja, also wie gesagt, ich heiße Elena Mitschik, ich bin jetzt inzwischen vor kurzem 37 schon geworden. Ich komme ursprünglich aus Russland, 97 nach Deutschland gekommen, dann hier Abitur gemacht, studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch BWL und dann an der Hamburg-Universität promoviert zum Schutz von tropischen Wäldern. Und am Ende meiner Promotion auch die Blockchain-Technologie kennengelernt und diese als eine tolle Möglichkeit erkannt, um eine transparente Lieferkette zu schaffen. Also im Endeffekt, um zu schauen und ganz genau zu wissen, dass nichts Illegales, in dem Falle kein illegales Holz, illegal abgeholztes Holz in die legale Lieferkette hineingeschmuggelt wird. Und dann sind wir mit Freunden, Bekannten, Familie zusammengekommen, haben angefangen zu überlegen, wie schaffen wir es tatsächlich, ja, dieses große Ziel, eine transparente Lieferkette umzusetzen, auch in der Industrie und so weiter. Und sind dann auf Inhaber gekommen. Also das war auch die Gründungsidee, weil wir gesehen haben, im Endeffekt hinter jeder Lieferkette, aber global auch hinter jeder unternehmerischen Beziehung sind Verträge. Ja, die Verträge sind die Basis von allem, Prozessen, die in den Unternehmen geschehen. Und so kam es zur Gründung von Inhaber. Und im Endeffekt haben wir dann aber gemerkt, ja, dass die transparente Lieferkette und das, wovon wir damals gesprochen haben, ist die Vision, das ist die Zukunft. Mhm. Momentan geht es erstmal darum, die Basis in vielen Unternehmen zu schaffen, eine zentrale Vertragsablage zu bieten, so dass man immer weiß, ja, wo liegen denn die Verträge, dass man sofort den Vertrag findet, den man sucht und auch datenschutzkonform weiß, wer im Unternehmen auf welche Unterlagen Zugriff hat. Also das ist sozusagen der Weg, den wir gegangen sind und gerade befinden wir uns sozusagen an der Basis von der Optimierung der Unternehmensprozesse, aber auch der Digitalisierung im Endeffekt. Ja, weil viele Unternehmen haben ja noch recht viele Papierunterlagen. Im Endeffekt sprechen wir ja von Bergen von Papier, die noch ja bei sehr vielen Unternehmen vorhanden sind.
Okay, sehr spannend. Ja, lass uns da gleich noch weiter ins Detail reingehen. Vielleicht noch ein bisschen zu deiner Person. Ich frage jeden immer, als Gründer ist das ja immer ein Thema, wie viel arbeitest du und schläfst du so pro Tag?
Ja, es wechselt sich ab. Also tatsächlich arbeiten wir nun zusammen am Inhaber seit circa 3 Jahren. Mhm. Und 3 Jahre unaufhörlich, sagen wir 14 Stunden am Tag zu arbeiten, ist einfach ja, so gut wie unmöglich. Also man braucht Pausen, mhm. Man braucht auch Abwechslung, ein sogenanntes Work-Life-Balance und es sind einfach Phasen, also Phase, wo ich wirklich sehr viel arbeite und auch nachts mich hinsetze und einiges abarbeiten muss, aber dann auch Phasen, wo ich dann weniger arbeite und mehr Zeit nehme, um mich zu erholen und auch Energie zu schöpfen und auch vielleicht neue Gedanken zu bekommen, wenn man so ein bisschen Abstand nimmt. Mhm. Also genau, das ist mir aufgefallen, dass eben diese Balance sehr wichtig ist.
Und du hast mit deinem Ehemann zusammen gegründet, ja, wenn ich das richtig gesehen habe.
Wir sind ein Familienunternehmen, mein Bruder und mein Ehemann, das sind die drei Gründer.
Okay. Und ist das manchmal schwierig als Familie oder schweißt das eher mehr zusammen und hilft das im Arbeitsalltag? Oder ist es dann so, dass es auch zu viel ins Privatleben reingeht, das Ganze, dass das manchmal Fluch und Segen ist?
Also die Vorteile sind auf alle Fälle, dass man sich hundertprozentig vertraut. Man kennt sich gut, man weiß, was man voneinander erwarten kann. Und man ist ganz offen. Also man hat keine Angst, etwas zu sagen, was vielleicht von einer anderen Person als hart angenommen werden könnte. Bei uns ist das einfach eine komplette Transparenz. Das sind auf alle Fälle die Vorteile. Vor der Gründung von Inhaber haben wir bereits einen Verein gegründet zum Schutz von tropischen Wäldern. Über diesen Verein haben wir auch einige Projekte schon zusammen umgesetzt. Zum Beispiel einen Dokumentarfilm in Brasilien, im Regenwald Brasiliens zusammengedreht. Unter ja, ganz anderen Bedingungen, als die wir hier haben. Nun, also tatsächlich einfach in Hängematten geschlafen, selbst Fische geangelt, um zu essen und so weiter. Und haben damals schon gesehen, dass es sehr gut funktioniert. Also daher haben wir dann auch gesagt, ja, dann sind die besten Voraussetzungen gegeben, um Inhaber, um auch ein Startup gründen zu können. Aber natürlich gibt es auch ja, Nachteile in dem Sinne, dass wenn es bestimmte Herausforderungen im Arbeitsleben gibt, dann sind alle davon betroffen. Ja, also wenn eine Person zum Beispiel woanders in einem anderen Unternehmen arbeiten würde, dann hätte man auch diese sozusagen den Ausgleich. So schuften wir alle an den gleichen Herausforderungen in dem Sinne, was natürlich aber auch hilfreich ist in dem Sinne. Aber natürlich wäre ja manchmal vielleicht auch schön, Abwechslung zu haben und auch andere Themen zu haben. Ja.
Verstehe. Ja, stell doch einmal dein Produkt vor. Was genau macht Inhaber? Für wen ist das interessant?
Also wie schon so ein bisschen angeschnitten, bieten wir eine Vertragsmanagement- und digitale Signaturlösung an. Wir haben eine sehr sichere Lösung auf die Beine gestellt. Wir verschlüsseln alle Dokumente, alle Verträge, die bei uns abgelegt werden und bieten dadurch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist die Besonderheit, die wir haben, weil wir einfach mit hochvertraulichen Informationen und mit Verträgen arbeiten, haben wir uns solche hohen Standards gesetzt als Unternehmen. Also unsere Mitarbeiter haben auch keinen Zugriff zu den Unterlagen, die bei Inhaber gespeichert werden. Und dadurch haben unsere Kunden die Sicherheit, ja, wir können Verträge ablegen. Wir wissen ganz genau, wer im Unternehmen auf welche Unterlagen Zugriff hat. Man findet sofort den benötigten Vertrag, den man sucht. Denn so banal es auch klingt, statistisch gesehen verbrauchen Mitarbeiter circa 2 Stunden, um einfach den benötigten Vertrag zu finden. Und wenn man das einfach hochrechnet auf die Anzahl der Verträge in Unternehmen, auf die Anzahl der Mitarbeiter und die Gehälter, die man den Mitarbeitern zahlt, kommt man schon auf gewaltige Summen, einfach für die Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen im Grunde genommen. Da schaffen wir eben diese Transparenz und bieten eine zentrale, transparente Ablage. Zusätzlich die Fristenverwaltung, wann laufen Verträge aus, wann steht bestimmte Kündigungsfrist an. Denn als eine Privatperson vergesse ich zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag zu kündigen, kommen vielleicht Kosten von 200, 300 Euro auf mich zu. Vergisst ein Unternehmen einen Vertrag zu kündigen für eine Dienstleistung, die nicht mehr benötigt wird, kommen sofort ein paar tausend Euro auf das Unternehmen als Kosten auf. Und das vermeiden wir natürlich mit Hilfe unserer Lösung, wo man automatisiert über alle wichtigen Fristen erinnert wird. Dann haben wir auch digitale Signatur als Teil unserer Lösung, die auch einzigartig auf dem Markt ist, in dem Sinne, dass wir auch zum Beispiel Excel-Tabellen unterzeichnen können. Bei uns muss man die Excel-Tabelle nicht zuerst in PDF umwandeln, sondern kann diese direkt auf der Inhaberplattform unterzeichnen, weil wir die Blockchain-Technologie als die Hintergrundtechnologie haben, die für die digitale Signatur sorgt, aber auch für die Verschlüsselung der Daten, die bei uns gespeichert werden. Und zusätzlich obendrauf haben wir künstliche Intelligenzkomponente zur Analyse der Verträge, die hochgeladen werden. Das ist eine Zusatzleistung für die Unternehmen, für die das relevant ist.
Was genau analysiert ihr mit der künstlichen Intelligenz?
Ja. Also im Grunde genommen können wir die Stammdaten aus den Verträgen herauslesen, wie zum Beispiel Vertragstitel, Vertragspartner, Vertragslaufzeit, also Standard. Bei Wohnraum- und Gewerbemietverträgen als Beispiel können wir schon ganz gezielt Stammdaten wie zum Beispiel die Optionsregelung, die Höhe der Nebenkosten herauslesen, ob es ein befristeter oder unbefristeter Vertrag ist, ob es Zusatzabsprachen gibt und so weiter. Also ein Anwendungsfall ist hier zum Beispiel, dass ein Gebäude mit mehreren Wohnobjekten zum Verkauf steht und man im Endeffekt viele Unterlagen, viele Verträge analysieren müsste. Ja, um was geht es im Vertrag? Welche Mietverhältnisse herrschen in diesem Gebäude? Wie viel zahlen die Mieter und so weiter? Das normalerweise ist es mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden für die Unternehmen, die eben das Gebäude dann übernehmen, kaufen möchten. Mithilfe unserer Lösung kann man das ja in Sekunden schneller erledigen. Also man lädt einfach Verträge hoch, klickt auf einen Button, die Verträge werden analysiert, die Stammdaten herausgezogen und als Ergebnis hat man eine Mieterliste zum Beispiel. Aber genau das Gleiche können wir mit Dienstleistungsverträgen durchführen, mit Lieferantenverträgen und so weiter.
Okay, ich verstehe. Und du hattest das Thema Blockchain vorher auch noch angesprochen. Inwiefern benutzt ihr denn die Blockchain-Technologie für die Verträge? Wie habt ihr die hier eingesetzt?
Also die Blockchain-Technologie spielt im Hintergrund bei uns eine Rolle. Wir speichern die Verträge selbst nicht in der Blockchain. Aber jede Transaktion, die in Verbindung, also die durchgeführt wird, im Endeffekt, ja, wann wurde der Vertrag hochgeladen, wann wurde der Vertrag unterzeichnet, von wem wurde dieser unterzeichnet und so weiter, wird in Form von Hashes auf der Blockchain gespeichert.
Was ist der Vorteil daran, wenn wir das jetzt in der Blockchain haben, anstatt in der normalen Datenbank?
Wir haben die Unverfälschbarkeit der Informationen. Also wir können transparent sehen, wer was getan hat und können sicherstellen, dass das eben nicht verändert wurde. Und das Gleiche zum Beispiel mit Unterzeichnung der Excel-Tabelle. Ja, was ich vorher angesprochen habe, da können wir sicherstellen, dass die Excel-Tabelle in diesem Zeitpunkt unterzeichnet wurde. Man kann sie zwar herunterladen, sich damit auch weiterarbeiten, aber man könnte die veränderte Excel-Tabelle nicht nochmal hochladen und sagen, ja, eigentlich war das die Tabelle, die unterzeichnet wurde. Und das bietet uns die Blockchain-Technologie.
Seid ihr derzeit nur auf dem deutschen Markt unterwegs oder verkauft ihr das Tool auch international?
Also unser erster Kunde kommt eigentlich aus Großbritannien, war eher ein Zufall, aber dadurch sind wir auch sozusagen in Großbritannien aktiv und haben auch einige Kunden aus der Schweiz, aber überwiegend schon aus Deutschland.
Okay, und wann habt ihr gestartet mit mit Inhaber?
2020 ging es los mit dem Vertrieb, also wo wir tatsächlich angefangen haben, auch Kunden zu akquirieren und Kunden für uns zu gewinnen.
Wann habt ihr gegründet?
Also 2019 erstmal als Forschungsprojekt an der Humboldt-Universität gestartet und dann eben auch das Unternehmen gegründet und seitdem auch eben auf dem Markt aktiv.
Okay, und was waren eure größten Herausforderungen am Anfang?
Also man hat ständig Höhen und Tiefen sozusagen. Am Anfang war es das Produkt auf die Beine zu stellen, also und so minimal auf die Beine zu stellen, dass man doch Kunden überzeugen kann, ist schon als sinnvoll zu erachten, das einzusetzen. Und natürlich im Einsatz merkt man ja, da fehlt eine Funktion, noch die andere, um das tatsächlich auch optimal für unsere Kunden anbieten zu können. Und dieser Prozess der ständigen Optimierung, der ständigen neuen Ideen und der Priorisierung der Aufgaben, ja, was entwickeln wir denn als nächstes und was finden wir sozusagen am wichtigsten in diesem aktuellen Moment? Mhm. Also das war so ganz, ganz am Anfang und danach kam, also Mitte 2020 kam ja dann die Corona-Krise. Also eine riesen Herausforderung, man konnte nicht mehr auf Veranstaltungen gehen. Den ersten Kunden haben wir über eine Veranstaltung, Live-Veranstaltung gewonnen und kurz danach ging es los, wo man komplett umdenken musste, ja, wie akquirieren wir jetzt die Kunden ohne jemanden zu kennen, ohne wirklich Beziehungen sozusagen, auch genug Beziehungen sozusagen zu haben. Im Endeffekt sind alle Kunden kalt akquiriert worden und die meisten habe ich nur online kennengelernt. Jetzt kommt die Phase, dass man ja manche Personen dann auch live sieht, nachdem man, ich weiß nicht, schon jahrelang zusammenarbeitet, sich so oft gesehen hat. Ist schon spannend, dann die Person dann auch live zu erleben. Aber das war natürlich eine große Herausforderung, weil auch viele Unternehmen plötzlich auf Sparmodus gegangen sind. Also da muss man dazu sagen, bei vielen wurde das Budget gekürzt oder wurde gesagt, ja, wir müssen schauen, wie wir überhaupt jetzt die Zeit überstehen. Also das war schon eine riesen Herausforderung und das ganz am Anfang unserer Geschichte sozusagen.
Und wie geht ihr bei der Priorisierung der Features und so weiter vor? Ihr kriegt ja wahrscheinlich viel Feedback aus dem Markt. Habt ihr da eine bestimmte Vorgehensweise, wie ihr das macht, wie ihr das priorisiert? Also woran entscheidet ihr das oder macht ihr das mehr aus dem Bauchgefühl heraus?
Also wir schauen, wie viele unserer Kunden haben welche Funktionen angesprochen, die vielleicht noch optimalerweise noch dazu entwickelt werden sollten. Wir schauen, inwieweit neue Funktionen uns komplett neue Möglichkeiten eröffnen, weil im Endeffekt das ja ein paar Kleinigkeiten, die nice to have wären, aber es gibt auch Funktionen, die komplett neue Welten innerhalb des Vertragsmanagements erschließen. Und so werden auch die Entscheidungen getroffen. Also natürlich geht man lieber den Weg, dass man komplett neue Bereiche sich für sich erschließt. Also wie zum Beispiel die künstliche Intelligenzanalyse. Ja, davon würde niemand vorher sprechen, wenn man sich das Tool vorher angesehen hätte, würden die Kunden eher von Kleinigkeiten sprechen, die optimiert werden sollten. Aber so eine große Veränderung, große neue Möglichkeit, die kommt dann von uns, wo wir ein großes Potenzial erkennen.
Okay, und wie seid ihr jetzt da drauf gekommen, auf diese künstliche Intelligenz, die das Ganze dann quasi automatisch ausliest? Habt ihr das sozusagen durch die Interpretation der Verhaltensweisen von den Kunden davon abgeleitet, dass das die Arbeit super vereinfachen würde? Oder wie war da der Prozess?
Wir haben das Problem kennengelernt und dadurch, dass wir uns schon mehr auf die Immobilienbranche als Markt konzentrieren, haben wir einfach durch Gespräch mit unseren Kunden festgestellt, ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Viele Verträge, also beispielhaft Mietverträge, liegen dann auf dem Tisch und werden nicht bearbeitet. Bei einer Hausverwaltung zum Beispiel liegen dann die Verträge und man wartet bis zum letzten Augenblick, bis sich eine Person hinsetzt und die ganzen Stammdaten herauszieht. Also das war eher sozusagen im Gespräch entstanden, wo wir gesehen haben, ja, da ist schon Potenzial da, was wir aber auf unserer Seite auch liefern können.
Habt ihr denn diese Validierungsgespräche oder dieses Feedback dann nach einem Schema gemacht oder waren das eher so dann spontane Calls oder habt ihr wirklich da eine Strategie verwendet, um das Feedback einzuholen?
Also am Anfang waren das spontane Gespräche und dann haben wir schon gezielt mehrere Unternehmen angesprochen und analysiert, inwieweit das für sie auch sinnvoll wäre.
Ja, spannend. Was ist denn deine Hauptverantwortung in dem Unternehmen? Was ist deine Rolle?
Also im Endeffekt bin ich als operative Geschäftsführerin tätig und da fallen schon sehr viele Bereiche auf meine Schultern sozusagen. Also angefangen mit auch HR, das operative Geschäft, einfach das, was jeden Tag anfällt, ob das und zusätzlich der Vertrieb. Also ich kümmere mich um Kundengespräche, um Key Accounts, um Webinare. Ich präsentiere auch unsere Lösung auf Pitch-Veranstaltungen, überlege die Marketingstrategie, die Vertriebsstrategie für uns. Also im Endeffekt, ja, da wo es brennt, bin ich zur Stelle, kann man sagen. Also vorher habe ich auch als Produktmanagerin mitgearbeitet, weil ich auch an der Schnittstelle sozusagen zwischen den Entwicklern und den Kunden stehe und die Kundenanforderungen am besten verstehe. Nun habe ich das an anderen Mitarbeiter übergeben, weil ich einfach viel mehr im Vertrieb unterwegs sein möchte. Oder also Konferenzen, Messen und so weiter, dass ich eben die Person, die präsent ist.
Findest du das richtig, dass der Mitgründer quasi auch die Speerspitze mit im Vertrieb ist? Oder warum hast du dich dafür entschieden, das so aufzubauen?
Ja, also ganz genau da, deswegen, weil ich denke, ja, die Gründer können das am besten. Wir können am besten den Kunden nachvollziehen, aufgrund davon, dass im Endeffekt das unser Baby ist. Ja, also es ist etwas, was wir am besten erklären können, am besten vermarkten können und auch durch das Gespräch mit dem Kunden am besten weiterentwickeln können. Also ich denke, wäre da ein super Verkäufer, der uns im Vertrieb sozusagen als die wichtigste Person am Anfang unterstützen würde, müsste er natürlich das mehreren Personen weitergeben, um seine Ideen sozusagen bezüglich Beistofffunktionen näher zu bringen. Ja. Das sind die Wege bei uns sehr kurz und das Verständnis für den Markt ist viel näher. Also daher finde ich das schon wichtig, dass zumindest einer der Gründer da aktiv im Vertrieb unterwegs ist und sehr nah an den Kunden ist.
Okay, und beim Thema Marketing, hast du da noch Unterstützung oder bist du da auch in der führenden Rolle?
Ich werde von anderen Gründern auch mit unterstützt. Also wir schreiben auch gemeinsam Blogartikel, wir präsentieren uns gemeinsam auf Veranstaltungen oder auch die LinkedIn-Posts werden nicht nur von mir erstellt. Ich bin eher sozusagen die Sprache nach außen.
Ah, okay.
Gesicht nach außen.
Spannend. Und jetzt, wenn wir mal an andere B2B-SaaS-Gründer, die vielleicht an der Stelle sind, wo du vor 3 Jahren warst oder wo du warst vor 2 Jahren, als du mit dem Vertrieb angefangen hast, wovon würdest du denn abraten im Marketing und im Sales? Insbesondere auf B2B-Produkte jetzt gerichtet.
Ich würde davon abraten, an einer Sache hängen zu bleiben. Also einfach und dir dazu raten, sehr vieles auszuprobieren und keine Angst zu haben, auch Geld in die Hand zu nehmen, für Werbung auszugeben. Und wenn jemand sagt, ja, es kostet zu viel, trotzdem ausprobieren. Also vielleicht sich das zeitlich zu begrenzen für 3-4 Monate, aber Budget frei zu lassen, um so viel wie möglich ausprobieren zu können und auch Schlüsse ziehen zu können, ja, was läuft denn am besten, was funktioniert am besten und so weiter.
Okay, hast du denn was ganz Konkretes, wo du sagen würdest, okay, das habe ich ausprobiert, aber das funktioniert wirklich nicht?
Ja, wir haben tatsächlich auch mal Briefe geschrieben und gesagt, ja, damit es in der Zukunft digitaler abläuft, also Kaltakquise, zu Weihnachten war das einmal, dass wir uns hingesetzt haben und schon Briefe geschrieben. Ich würde es vielleicht nochmal tun, aber ja schon anders. Vielleicht gezielter auswählen, aber im Endeffekt ist das etwas, was schon viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dann, ja, der Output war nicht groß. Das würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber es geht in die Richtung, einfach ausprobieren und zu testen, ja, was läuft, was läuft nicht. Und daher, ja, immer so Testphasen aufsetzen, schauen, ja, wie lange läuft die Testphase vorher und welche Ergebnisse möchte man damit erzielen. Und wenn das nicht klappt, entweder anpassen oder die Strategie einfach rausnehmen, was anderes ausprobieren.
Okay, spannend. Und wie sieht dein Team derzeit aus? Wie viele Leute seid ihr? Was ist so eure Teamstruktur derzeit?
Wir sind 13 Mitarbeiter, drei im Management. Eine Person ja, als CFO und die anderen sind Entwickler, UX-UI-Designer, Frontend, Backend, künstliche Intelligenz-Experten. Genau.
Okay, also ihr habt hauptsächlich, ich sage jetzt mal, eine technische Abteilung und die den ganzen Vertriebs- und Marketing-Part macht ihr in der Führung mit, ja? Mhm,
ganz genau.
Okay. Und wie strukturiert ihr die Arbeit von den Teams? Ist einer von euren Gründern dann der CTO, der quasi da die Teams leitet? Oder habt ihr dann innerhalb der Teams eigene Tech-Leads oder Product-Owner, die das Ganze dann noch abnehmen? Oder ist da quasi der CTO bei euch derjenige, der die Fahne in der Hand hält?
Also wir haben einen CTO, der ist auch einer der Mitgründer, der bei Fraunhofer Institut geforscht hat, auch gearbeitet hat, danach bei 1&1 gearbeitet und bei 1&1 auch die Strukturen eines großen Unternehmens kennengelernt hat. Mhm. Er hat das Entwicklerteam aufgebaut. Wir haben Head of Backend, Head of Frontend, Head of AI, Head of Blockchain, also im Endeffekt das so aufgebaut, schon hierarchisch aufgebaut, dass das Team auch sehr skalierbar aufgestellt werden kann. Also da werden viele Gespräche geführt, dass auch alle involviert werden, aber es gibt ja sozusagen Personen, die die Übersicht über das ganze System behalten, denn mit der Zeit wird auch in einem Startup werden die Funktionen sehr umfangreich, so dass es wichtig ist, das komplette Bild im Auge zu behalten.
Und arbeitet ihr remote im Team oder habt ihr ein Office, das ja alle zusammensetzt?
Wir haben ein Office, arbeiten aber auch remote. Aber im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen, wann wer ins Büro kommen möchte. Die meisten sind in Berlin. Also wir treffen uns dann ja vielleicht einmal im Monat, um gemeinsam Bier zu trinken sozusagen. Und sonst schauen wir, dass da teamweise Mitarbeiter ins Büro kommen. Weil im Endeffekt aufgrund der Corona war das eben nicht möglich, dass alle zusammen ins Büro kommen. Und jetzt wechseln wir uns ab. Also wir schauen einfach, dass immer wieder jemand vorbeikommt und dass man sich austauscht und so weiter.
Okay. Eine Sache, die jeder wissen sollte, bevor sie ein Startup gründen, ein SaaS-Startup insbesondere. Was würdest du sagen, was sollte man vorher wissen oder was hättest du gerne gewusst, bevor du gründest?
Dass man nichts erwarten sollte. Also die vollkommene Unvorhersehbarkeit von dem, was passieren wird. Und das jeden Tag. Also im Endeffekt, ja, wir haben ja schon sehr unterschiedliche Situationen erlebt, angefangen, ja, wie gesagt, mit Corona, wo Corona ja fast, wo man sagen konnte, ja, ist fast überstanden, kam jetzt der Ukraine-Krieg, wo wieder viele Unternehmen davon betroffen sind, viele von, mit denen wir eng im Kontakt sind, sagen ja, das ist eine sehr schwierige Zeit für uns und so weiter. Also es ist, die Welt verändert sich rasant. Es ist, man kann im Endeffekt nichts erwarten. Ja, und darauf, denke ich, sollte man einfach vorbereitet sein, dass jeder Tag neue Herausforderungen, neue Tiefen, aber auch neue Höhen mit sich bringt. Also komplett unerwartete Möglichkeiten, aber auch unerwartete Herausforderungen. Ja.
Welche Fehler hättest du denn gerne vermieden? Was war so dein größter Fehler, wo du sagst, okay, das hätte ich oder würde ich jetzt im Nachhinein anders machen?
Ja, schwierig. Ich würde sagen, ja, viel mehr Netzwerken, aber wiederum aufgrund von Corona war das nur digital möglich. Ja, also auf Veranstaltungen zu gehen oder auch die Veranstaltungen, die durchgeführt wurden, auch digital. Man hatte einfach nicht diese Nähe und nach den Gesprächen sozusagen die Möglichkeit, sich noch auszutauschen und so weiter. Schwierig. Also schwierig, weil es ist so, so gelaufen, wie es gelaufen ist. Also grundsätzlich wahrscheinlich noch mehr im Marketing ausprobieren. Also das ist etwas, was ich anders tun würde, was ich gelernt habe, dass man eben, also was ich auch empfohlen habe, viel ausprobieren, viel zu testen und auch vielleicht, wenn kein Geld dafür frei ist, einfach eigenes Geld zu nehmen und Marketing ausgeben und schauen, was dabei rauskommt.
Okay, spannend. Und also würdest du sagen, ich meine, ihr habt jetzt ein Jahr quasi auch an dem Produkt gearbeitet, bevor ihr auf den Markt gegangen seid. Würdest du heute sagen, dass du auch während diesem ersten Jahr eigentlich direkt anfangen hättest können, ersten Vertriebserfahrungen und Marketingerfahrungen zu machen? Hätte das geholfen?
Das habe ich ja auch gemacht. Also tatsächlich habe ich ja auch.
Ach so, okay.
Die Entwicklung während des ersten Jahres lief auch in Verbindung mit unterschiedlichen möglichen Kunden damals. Also wo wir auch festgestellt haben, ja, das sind so die ersten Schritte auf dem Weg zum großen Vertragsmanagement, zur großen Vertragsmanagementlösung. Eher später. Also wenn man anfängt, schon den Verkauf aufzusetzen, den Vertrieb aufzusetzen, da auch eben viel mehr ins Marketing zu gehen und auszuprobieren.
Okay, und hast du auch mal daran gedacht, aufzugeben? Hattest du auch mal Zweifel an dir und an dem Produkt?
Nein. Also im Endeffekt nein. Es ist, es gibt Herausforderungen natürlich. Und manchmal denkt man, ja, es ist so eine Masse von Aufgaben, Berge, die man noch bewegen muss und so weiter. Es ist ein langer Weg noch vor uns. Aber es ist ja die Vision, das große Ziel, das mich dann nach vorne treibt. Ja, wo ich sage, das sind einfach Schritte und manchmal muss man diese Berge umgehen, drüber steigen, aber es geht weiter und wir haben eben das große Ziel vor Augen.
Okay, sehr spannend. Was ist euer großes Ziel?
Das große Ziel ist tatsächlich zurück zu den tropischen Wäldern. Also eine Transparenz zu schaffen, um ganz genau zu wissen, dass das, was in der Realität geschieht, auch dem entspricht, was im Vertrag steht.
Verstehe. Ihr seid ja auch auf der Suche nach Kapitalgebern. Wenn du jetzt das 10-fache Budget hättest, was würdest du dann tun?
Ja, also im Moment schon ins Marketing ausgeben. Also Leads generieren, Marketing und auch größeres Vertriebsteam aufbauen, größeres Marketing-Team aufbauen, so dass man da eben schnell das Produkt, das wir haben, verkaufen kann.
Okay, sehr spannend. Also, Elena, du hast noch gesagt, dass ihr das Ganze aus einer Forschungssituation heraus gegründet habt. Wie genau ist das abgelaufen? Vielleicht auch für andere Leute, die jetzt eine Idee haben, während sie promovieren oder an der Uni sind. Kannst du da einfach mal erzählen, wie sowas abläuft? Mhm. Für Leute, die sich das jetzt überhaupt nicht vorstellen können oder für die das Neuland ist?
Ja, gerne. Also gestartet sind wir als Exist-Projekt. Für die, die das nicht kennen, das ist staatlich geförderte Möglichkeit, ein Jahr zu einem bestimmten Thema zu forschen, mit dem Ziel aber auch am Ende dieses Jahres ein Unternehmen zu gründen. Und da werden drei Gründer finanziert. Es ist ein Stipendium, das man zuerst bekommt und auch noch ein bisschen Geld, um auch Proof of Concept, vielleicht Minimal Viable Product zu entwickeln. Also insgesamt sind es um die 130.000 für ein Jahr, dass man für die Gehälter plus so ein bisschen Entwicklungsgeld hat. Und danach haben wir in Berlin uns bei der Investitionsbank Berlin gemeldet und auch einen Antrag auf Forschungsgelder gestellt. Also das Profit-Ankerprojekt heißt es. Grundsätzlich muss jedes Unternehmen, jedes Startup es für sich entscheiden, im Endeffekt, ja, welchen Weg entscheidet man zu gehen. Es ist ein super Weg, um ein Produkt zu entwickeln, wenn das Produkt sehr forschungslastig ist, also mit sehr vielen Unbekannten. Bei uns waren das eben diese innovativen Technologien, wo man nicht abschätzen konnte, ja, wohin entwickelt es sich? Ist es überhaupt möglich, das zu entwickeln, was wir vorhaben? Also daher hat es sehr gut gepasst. Und man gibt keine Anteile ab, das ist der Vorteil dabei. Man bekommt sozusagen die Möglichkeit, etwas zu entwickeln, auch Entwickler einzustellen und so weiter, ohne Anteile abgeben zu müssen. Aber es ist natürlich ein sehr großer Aufwand, die Anträge zu schreiben. Es ist die Anträge anzupassen, auch später die Abrechnungen, die Buchhaltung durchzuführen. Im Endeffekt hat man sozusagen Vor- und Nachteile, ja, wie bei vielen anderen auch natürlich. Aber natürlich ist das zu empfehlen. Also wenn man ein forschungsintensives Produkt entwickelt, ist es auf alle Fälle sinnvoll, auch diesen Weg zu gehen oder zumindest in Betracht zu ziehen.
Ja, super. Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist auch interessant für viele anderen, dass es da viele Forschungszulagen auch gibt. Und ja, ich bin gespannt, wie sich eure Zukunft entwickelt und welche neuen coolen Features ihr in Zukunft noch bringen wird. Auf eurer Webseite gibt es ja schon ein paar spannende Ausblicke. Wer sich da gerne mal umschauen möchte, inhaber.de wird geschrieben inhubber.com. Schaut es euch gerne mal an. Elena kennt ihr jetzt schon, könnt mit Sicherheit auch eine Demo vereinbaren. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Tool. Noch ein paar ganz kurze Fragen, bevor wir hier dann den Podcast beenden. Wir haben immer 5 kurze Get-Out-Fragen. Wer ist dein Vorbild, Elena?
Ja, das kann ich so nicht sagen. Es ist kein konkrete Person. Es sind einfach, ja, bestimmte Errungenschaften vielleicht, die von anderen erreicht wurden, wo ich sage, ja, das ist toll, das finde ich super. Und da lerne ich daraus. Also aus bestimmten Eigenschaften, aus bestimmten Thematiken einfach, die ich mitbekomme. Mhm.
Wo informierst du dich über alles, was mit SaaS zu tun hat?
Ja, da sind Zeitschriften, also Online-Zeitschriften, Thematiken bezogen, also jetzt bezogen auf unterschiedliche Märkte, auf denen wir aktiv sind. Und dann LinkedIn auch viel, also von den Personen, denen ich folge. Und dann lese ich mir die Unterlagen oder die Artikel durch zu bestimmten Thematiken. Also im Endeffekt kommt es darauf an, ja, welches Thema ist für mich momentan aktuell, wo möchte ich mich weiterbilden und schaue dann, was ist so die beste Quelle, um da voranzukommen. Aber im Endeffekt habe ich auch einige Bücher, die ich sehr toll finde.
Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Ich habe kein Lieblingsbuch. Also ich habe einige Bücher, die ich sehr toll finde, aber ja.
Welches Buch würdest du empfehlen? Hast du ein Buch, was du empfehlen kannst?
Also The One-Page Marketing Plan. Crossing the Chasm von Jeffrey Moore oder Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Das sind so 3 sehr gute Bücher, die ich empfehlen kann.
Sehr spannend. Das können wir mitnehmen. Dann, welche Events willst du als nächstes besuchen, wenn jetzt Corona wieder vorbei ist? Hast du dir schon ein paar rausgesucht?
Also ich plane auf das Procurement Summit zu gehen. Mhm. Finde ich schon sehr, sehr spannend. Und Wir führen ja auch regelmäßig Webinare durch. So haben wir zum Beispiel selbst ein Webinar zum Vertragsmanagement und digitale Signatur. Da möchte ich auch die Zuhörer gerne dazu einladen, dazu zu schalten. Ist über unsere Website möglich.
Sehr gut. Ich poste eure Website auch nochmal in die Shownotes mit rein. Dann können die alle Interessierten sich gerne dort anmelden. Okay, Elena, dann vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Waren sehr, sehr spannende Einblicke in euer Tool und in deinen persönlichen Gründerweg. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir sehen uns bestimmt dann bald nochmal.